Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke. Herzlich willkommen. Grüner und sozialer, wir sprechen gleich zu Beginn der Sendung über die Regierungsumbildung in Frankreich. Wir gehen in Europa heute dem Vorwurf nach, dass griechische Behörden Flüchtlinge zurückdrängen auf türkisches Territorium und berichten von Spaniens bitteren Früchten, die Lage der Erntehelfer in Corona-Zeiten. Der Rücktritt der französischen Regierung wurde erwartet, denn nachdem die Partei La République en Marche bei den Kommunalwahlen in fast allen Großstädten Frankreichs schlecht abgeschnitten hatte, hat Präsident Emmanuel Macron eine Neuausrichtung seiner Politik angekündigt. Und so nahm er am letzten Freitag das Rücktrittsgesuch von Premierminister Edouard Philippe an und ernannte den konservativen Spitzenbeamten Jean Castex zum neuen Premier. Castex hatte zuvor die Corona-Maßnahmen in Frankreich koordiniert. Er soll nun eine neue Regierungsmannschaft zusammenstellen, die schon heute vorgestellt wird. Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen König, unserem Korrespondenten in Paris. Herr König, sind denn schon Namen für mögliche Minister bekannt?
Nein, Namen kursieren noch nicht. Am Nachmittag soll die neue Regierung vorgestellt werden. Am Wochenende war von neuen Talenten und Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund die Rede, was immer das heißen mag. Rund 20 Minister und beigeordnete Minister sollen es werden. Das genaue Regierungsprogramm will Jean Castex dann, wie es hieß, vor Mitte Juli vorstellen. Am Wochenende hatte er vor allem Bürgernähe gelobt, hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er strebe einen neuen Sozialpakt an, er werde den Dialog mit den Sozialpartnern suchen, wolle möglichst viele an der Suche nach Lösungen beteiligen. So in diese Richtung gingen die Aussagen. Nun ja, das haben bisher, ich glaube, wirklich alle Premierminister zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt.
Wie wurde denn die Ernennung von Castex überhaupt aufgenommen?
Also es gab in den Kommentaren der Medien ziemlich einhellige Reaktionen. In der Tageszeitung Le Monde etwa hieß es, Macron schaffe den Posten des Premierministers de facto ab, indem er ihn mit einem hohen und unbekannten Verwaltungsbeamten besetze. Einen simplen Mitarbeiter käme das gleich. Hinzu kommt, dass ein enger Vertrauter des Präsidenten zum Kabinettsdirektor des neuen Premierministers ernannt wurde, Nicolas Revel. Dazu schrieb Le Monde, das verstärke nur, Zitat, den Eindruck dieser feindlichen Übernahme des Premierministeramtes durch den Präsidenten. Frankreich bewege sich, hieß es weiter, auf ein präsidentielles Regime zu, wie es sich schon Nicolas Sarkozy immer gewünscht habe. Und so in diese Richtung geht der Tenor so gut wie aller Kommentare. Macron wolle jetzt praktisch alleine regieren, um in den 2 Jahren, die ihm für seine Präsidentschaft noch bleiben, um da sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen.
Sie deuten es schon an. Was sind denn noch die Gründe von Macron, um Castex zu nehmen? Was ist die Wahlkampftaktik dahinter?
Also es hatten ja die meisten Beobachter einen Linksschwenk des Präsidenten erwartet, um die zu erwartenden harten sozialen Einschnitte nach der Corona-Pandemie besser abfangen zu können und natürlich auch nach dem ja doch fulminanten Sieg der Grünen jetzt bei den Kommunalwahlen. Diesen Linksschwenk hat es nicht gegeben. Macron hat sich mit Jean Castex einen Vertrauten des früheren konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy an die Seite geholt. Er bleibt seinen Verbündeten sozusagen aus dem bürgerlich-konservativen Lager treu. Vielleicht, um sich auf jeden Fall diese Wählerklientel zu sichern für die nächste Präsidentschaftswahl. Denn es hat schon bei den Kommunalwahlen mehrere Bündnisse zwischen Grünen und linken Gruppen gegeben. Auch erfolgreiche Bündnisse. Für die Präsidentschaftswahl 2022 hat Olivier Faure, Parteichef der Sozialisten, schon angekündigt, dass er unbedingt ein Bündnis mit den Grünen wolle, was nebenbei gesagt auch bedeutet, dass es zum ersten Mal einen aussichtsreichen grünen Präsidentschaftskandidaten geben könnte. Das heißt, 2017 war die Linke zersplittert. In 2 Jahren aber könnte es eine breite Linksfront geben und gegen sie positioniert sich Macron schon jetzt, was auch den Effekt hat, dass Macron die Kontrolle über das, was passiert, zurückbekommt, ohne dass er seinen Kurs radikal ändern müsse. Das ist so die ziemlich verbreitete Lesart der französischen Kommentatoren.
Was wird denn aus Edouard Philippe, dem zurückgetretenen Premierminister?
Also zunächst wurde er gestern zum Bürgermeister von Le Havre gewählt. Das war er schon mal von 2010 bis 2017. Jetzt hatte er wieder kandidiert und gewonnen. Dass er aus dieser Position heraus über eine Präsidentschaftskandidatur 2022 nachdenkt, das hat Edouard Philippe bisher nicht mal angedeutet und doch wird darüber schon munter spekuliert. Vom Präsidenten hatte Philippe den Auftrag bekommen, für diese Wahlen 2022 neue Mehrheiten zu organisieren. Denn die Regierungspartei La République En Marche hat sich bisher nicht konsolidieren können, ist in schlechtem Zustand. Hier in Paris ist sogar zu hören, Philippe solle für Macron eine neue Partei aufbauen. Gesetzt das stimmt, dann könnte Edouard Philippe in Zukunft durchaus eine weitaus wichtigere Rolle zukommen als dem Premierminister Jean Castex. Und von all dem abgesehen wird gegen Edouard Philippe ermittelt, gegen ihn und seine beiden Gesundheitsminister Agnès Buzyn und Olivier Véran. Gegen sie sind etliche Klagen, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung anhängig. Pardon, sie hätten mit unzureichenden Maßnahmen auf die Corona-Pandemie reagiert, so der Vorwurf. Ob es zum Verfahren kommt oder nicht, darüber wurde noch nicht entschieden.
Mit Jürgen König, unserem Korrespondenten in Paris, sprach ich über die Regierungsumbildung in Frankreich und die Neuorientierung der Politik von Emmanuel Macron. Vielen Dank dafür. Spielen die Behörden entlang der griechisch-türkischen Grenze Ping-Pong mit Menschen? Nach Angaben verschiedener Flüchtlingsorganisationen, aber auch des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, soll die griechische Küstenwache Boote mit Flüchtlingen, die griechische Hoheitsgewässer erreicht haben, auf offener See wieder zurückgedrängt haben in türkische Gewässer. Das UNHCR hat die griechische Regierung aufgefordert, diese illegalen Aktionen, sogenannte Pushbacks, zu untersuchen, die sich scheinbar nicht nur auf hoher See, sondern auch an Land ereignen. Unser Reporter Gunnar Köhne hat sich vor Ort an der griechisch-türkischen Grenze ein Bild von der Lage gemacht.
Are they taking as well sometimes families?
Adel Al-Sharou steht am Zaun des Flüchtlingslagers Diawata in der Nähe von Thessaloniki. Sie möchte mit den Bewohnern des Camps auf der anderen Seite des Zauns über sogenannte Pushbacks sprechen. Asylbewerber sollen von der griechischen Polizei abgeholt und illegal in die Türkei abgeschoben worden sein.
Yes, it's happening.
Die Tschechin mit syrischen Wurzeln arbeitet für die Flüchtlingsorganisation Yusur. Auch in Diawata bestätigen ihr die Flüchtlinge, überwiegend junge Männer seien in den vergangenen Wochen abgeholt und nie wieder gesehen worden. Für die Flüchtlingshelferin ist klar, hier wird internationales Recht verletzt. Wenn diese Menschen auf legalem Weg in ihre Heimatländer abgeschoben würden, nun gut, dann kann man darüber reden. Aber die sogenannten Pushbacks sind vollständig illegal. Die Meldungen über illegale Abschiebungen aus Griechenland häufen sich. Mehrere europäische Medien, darunter die Deutsche Welle, haben Handyvideos ausgewertet, die zeigen sollen, wie Flüchtlinge in Schlauchbooten aus der Türkei von der griechischen Küstenwache abgefangen, im Schlepptau wieder zurück auf das offene Meer gezogen und dann ausgesetzt werden. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat Athen aufgefordert, die Vorwürfe zu untersuchen. Doch die griechische Regierung bestreitet diese Praxis. Sie halte sich an internationales Recht, teilt sie auf Anfrage mit. Auch die deutsche Krankenschwester Rose Hansen hört immer wieder von illegalen Zwangsabschiebungen. In einem leerstehenden Gebäude am Stadtrand von Thessaloniki betreibt Hansen im Auftrag des Vereins Medical Volunteers International eine kostenlose Krankenstation für Flüchtlinge. Auch hier, erzählt sie, gab es zuletzt am 5. Juni eine Polizeirazzia gegen Flüchtlinge.
Die sind in einen Van gepackt worden und teilweise zu Fuß zu einem Sammelpunkt gebracht worden. Und dann haben wir die Spur verloren. Und dann haben wir innerhalb von einem Tag erfahren, dass 30 dieser Leute in die Türkei zurückgepusht wurden.
That's what we were searching for, but we couldn't find it.
Unterwegs auf einer Straße am Grenzfluss Evros. Wenige Tage nachdem sie in Thessaloniki war, sucht Adel Al-Sharou auch auf der türkischen Seite nach Belegen für Pushbacks. Mutmaßlich Abgeschobene haben ihr bei früheren Besuchen berichtet, dass ihnen ihr persönlicher Besitz, Geld und Mobiltelefone auf griechischer Seite abgenommen worden seien. Viele hätten auch Spuren von Misshandlungen gehabt. Al-Sharou und ihre Freunde versorgen sie dann mit Lebensmitteln und Medikamenten.
They come in here.
Sie kommen hierher und sie sind ein Niemand. Niemand kennt sie, niemand kümmert sich. Und wenn sie hier sterben würden, würde das niemand mitbekommen. In einer Unterkunft trifft Al-Sharou auf den Iraker Mohammed. Mit Frau und Kindern hatte der Ingenieur Anfang Juni versucht, mit Hilfe eines Schleppers nach Griechenland zu gelangen. Auf griechischer Seite, so erzählt er, seien sie gestellt und mit anderen Flüchtlingen in eine Zelle gesperrt worden. Ein Asylantrag und ein Anwalt sei ihnen verwehrt worden. Auch das wird vom griechischen Grenzschutz bestritten. Außerdem berichtet Mohammed, dass andere Flüchtlinge genötigt worden seien, bei den Abschiebungen über den Fluss zu helfen. Als sie uns zum Ufer eskortierten, lag dort ein Schlauchboot, in dem zwei Syrer saßen, die uns hinüberrudern sollten. Wir waren 10 Leute. Sie sagten uns, wir möchten euch nicht einmal atmen hören. Alles war wie eine Geheimoperation. Ich bemerkte auf griechischer Seite 3 bewaffnete Zivilisten, versteckt zwischen Bäumen, die uns die ganze Zeit mit Ferngläsern beobachteten. Für seine Frau und die 3 Kinder war diese Abschiebung ein Schock. Wie die meisten will es aber auch Mohammed noch einmal versuchen. Zunächst alleine mit seinem 10-jährigen Sohn.
Über die sogenannten Pushbacks, das Zurückdrängen von Flüchtlingen durch griechische Behörden, berichtete Gunnar Köhne. Die meisten Pfirsiche und Nektarinen in unseren Supermärkten kommen aus Südeuropa. In Spanien ziehen die Erntehelfer seit Jahrzehnten von einer Region in die nächste, von Ernte zu Ernte, damit die empfindlichen Früchte rechtzeitig vom Strauch kommen. Inzwischen erledigen diese Arbeit meist Einwanderer. In der nordspanischen Provinz Lleida sind derzeit rund 35.000 Erntehelfer aus Guinea, dem Senegal, aus Algerien, Marokko oder auch aus Lateinamerika. Die Corona-Krise hat ihre Situation noch einmal verschärft, zumal in den Provinzen Amarina, in Galizien und in Lleida seit dem Wochenende wieder der Lockdown verhängt wurde. Hans-Günther Kellner hat mit einigen der Erntehelfer gesprochen.
6 Uhr morgens in Lleida. Mehrere afrikanische Einwanderer stehen an einer Kreuzung, warten. Ein alter Kleinbus fährt vor, die Afrikaner sprechen kurz mit dem Fahrer, steigen dann ein. So funktioniert der illegale Arbeitsmarkt in der katalanischen Provinz Lleida am Fuß der Pyrenäen, sagt Andrés. Der Chilene ist einer von 35.000 Saisonarbeitern, die hier jeden Sommer Pfirsiche oder Nektarinen ernten. Er erklärt die Arbeitsverhältnisse. Es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder gehst du zu einer Zeitarbeitsfirma, die vermittelt dich weiter. Es gibt auch Landwirte, die dich direkt beschäftigen. Die Unterkunft, die du über sie bekommst, ist fast immer ein echtes Loch, direkt auf der Plantage. Und es gibt die Subunternehmer. Sie haben Autos, kassieren von jedem Erntehelfer 6 Euro für die Fahrt zu den Plantagen und zurück.
6 Euro cada día.
was in etwa dem tariflichen Stundenlohn von 6,40 Euro entspricht. Andreas schläft auf dem Messegelände, wo die Stadtverwaltung in einer Halle Pritschen aufgestellt hat. Doch die Plätze reichen nicht aus. Bis zu 200 afrikanische Erntehelfer übernachten darum in der Altstadt auf der Straße. Ab 20 Uhr treffen sie sich vor einem Jugendzentrum. Niemand vermiete ihnen ein Zimmer, beklagt der Senegalese Serigne Mamadou. Die Einwanderer werden nicht respektiert. Es interessiert niemanden, ob es uns gut oder schlecht geht, ob wir krank werden. Was wichtig ist, ist die Ernte, dass das Obst auf den Plantagen nicht kaputt geht. Für diese Leute sind wir wie Tiere. Wenn sie uns brauchen, rufen sie uns, sie benutzen uns und hinterher schicken sie uns zum Teufel. So war es schon immer in Spanien. Epidemiologen warnen, prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse begünstigten die Ansteckung mit dem Coronavirus. Erntehelfer haben zudem mindestens schon einen Betrieb angezeigt. Ihnen würden keine Schutzkleidung zur Verfügung gestellt, Werkzeug werde nicht desinfiziert, Mindestabstände würden nicht eingehalten. Doch solche Anzeigen sind Einzelfälle, wie Serigne Mamadou aus dem Senegal meint. Ich habe vor dem Virus keine Angst. Von dem, was ich hier verdiene, lebt meine Familie in Afrika. Ich kann wählen, ich kann zu Hause bleiben, dann verhungern sie. Oder ich riskiere mein Leben und sie haben zu essen. Das sind die beiden Optionen, die wir hier alle haben. Darum vergessen wir die Angst lieber. Doch inzwischen haben die Behörden 7 lokale Corona-Hotspots in Jeda ermittelt, 4 davon in landwirtschaftlichen Betrieben. Die Stadt und ihr Umfeld sind nun wieder abgeriegelt, niemand darf hinein noch hinaus. 200.000 Menschen sind betroffen. Schon zuvor hatte das Arbeitsministerium verstärkte Kontrollen auf den Feldern angekündigt. Migranten ohne Papiere beklagen, sie hätten nun gar keine Chancen auf einen Job mehr. Und die Landwirte protestieren, die Behörden kriminalisierten die gesamte Branche wegen der Verfehlungen Einzelner. Aber auch Einheimische demonstrieren in Jeda gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. Gemma Casal ist die Sprecherin der Bürgerinitiative Früchte mit sozialer Gerechtigkeit. Natürlich arbeiten hier nicht alle illegal. Es gibt auch Bauernverbände, die gegen diese Art der Ausbeutung sind. Aber jeder kann doch sehen, wie diese Menschen leben. Sie schlafen auf der Straße. Um 6 Uhr morgens holen die Landwirte sie ab, um 19 Uhr bringen sie wieder zurück. Jeder in Jeda weiß, was hier passiert. Die Bürger, die Verwaltung und die Landwirte.
Hans-Günter Kellner über Spaniens bittere Früchte. Obst, Mindestlohn und Mundschutz. Über die Situation der Erntehelfer in Nordspanien erfahren Sie heute Abend um 18.40 Uhr mehr hier im Deutschlandfunk im Hintergrund. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Andreas May mit der Sendung Tag für Tag. Er spricht mit Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, über die Folgen der Pandemie. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.